Porträt eines Senders, Radio Bremen.
Hohe Nordseewellen tränken an dem Strand, wo die gelben Blumen blüht im grünen Land, wo die Möwen schrien, gellen Sturm gebrüst, dort ist meine Heimat, dort bin ich der Höchst. Wo die Möwen schrien, gellen Sturm gebrüst, dort ist meine Heimat.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir melden uns heute aus Bremen, jener alten, freien Hansestadt am Meer, die mit Handel und Schifffahrt durch Jahrhunderte verbunden den Schlüssel zur Welt in ihrem Wappen trägt. In Bremen hat auch eine der 8 deutschen Rundfunkanstalten, nämlich Radio Bremen, ihren Sitz. Von diesem Radio Bremen, das nach Größe und Einnahmen der kleinste unter den deutschen Sendern ist, dessen Sendungen aber über 5 Wellen weit in die niederdeutsche Landschaft hinausstrahlen, wollen wir heute berichten.
Radio Bremen begann seinen Weg, wie alle deutschen Rundfunkanstalten, vor 10 Jahren, inmitten einer Welt von Trümmern, menschlichem Leid und materieller Not. Wir schrieben 1945, als sich nach langen, mühevollen Vorbereitungen auf Veranlassung der damaligen amerikanischen Besatzungsmacht eine Handvoll Leute in einer beschlagnahmten Privatvilla zusammenfanden, diese provisorisch für einen Funkbetrieb herrichteten und schließlich am 23. Dezember des gleichen Jahres, 7 Monate nach der Kapitulation, das erste 2-Stunden-Programm ausstrahlten.
Die erste Ansage dieses Senders der amerikanischen Militärregierung, wie Radio Bremen anfänglich bezeichnet wurde, erfolgte natürlich in 2 Sprachen, Englisch und Deutsch. Und der amerikanische Chief of Operations ließ es sich nicht nehmen, nicht nur diese Ansage persönlich auf Platte zu sprechen, sondern auch das Bremer Pausenzeichen zu bestimmen, das übrigens heute noch gültig ist und mit etwas merkwürdiger Logik die ersten 3 Buchstaben des Namens Bremen zitiert.
This is Radio Bremen on 499 meters. Starting today, Radio Bremen will be on the air daily from 19 to 2100 hours. Hier ist Radio Bremen auf Welle 499, Gleis 601 Kilohertz. Heute Abend ist die Eröffnungssendung des Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer. Hier ist Radio Bremen.
Das Kind Radio Bremen war also geboren. Seine ersten Schritte musste es in räumlicher Enge, technischer Unzulänglichkeit und unter ungezählten Schwierigkeiten vollziehen. So bestand das Musikprogramm der ersten Wochen vornehmlich aus gespendeten, vom Hörer gespendeten Schallplatten, für die wir uns in der Sendung Radio Bremen sagt Dankeschön erkenntlich zeigten. Die Sendungen selbst wurden über einen ausgedienten amerikanischen Armee-Sendewagen in den Äther geschickt.
Aber wie überall in deutschen Landen triumphierte auch im Funkhaus von Radio Bremen der besessene Wille, aus dem Zusammenbruch Wege in eine bessere Zukunft zu bauen über die Lasten und Nöte dieser Zeit. Die Aufgabe, anderen helfen zu dürfen, begeisterte die wachsende Zahl der Rundfunkleute von Radio Bremen und ließ eigene Sorgen vergessen. In den Sendungen aber unseres Programms spiegelte sich ernst und heiter der damalige Alltag, ein Panorama von Hunger, Not, aufblühendem Schwarzhandel und erstem Wiederaufbauwillen, von dessen inneren und äußeren Widerständen die Kabarettisten ein Lied zu singen wussten.
Denn heute Bremen Herrlichkeiten alle Trümmer, und so wie es früher war, wird Bremen leider nimmer. Die ganze Altstadt, die ist kaputt. Und wo man hinschaut, da ist nur Schutt. Doch so ein Wiederaufbau, der geht schnell. Eventuell.
Bereits nach einem Jahr konnte Radio Bremen seinen Hörern ein Programm von 51 Stunden Sendezeit pro Woche anbieten. Für den Hörer war der Rundfunk in dieser turbulenten Zeit buchstäblich Mädchen für alles. Da ein großer Teil der Konzert- und Vortragsseele zerstört, die häuslichen Büchereien vernichtet, die Zeitungen in ihrer Erscheinungsweise beschränkt waren, musste er überall einspringen, um den Menschen in ihrer seelischen und materiellen Bedrängnis Beistand zu leisten. Die Bekanntschaft mit neuen, unbekannten Tonschöpfungen ausländischer Komponisten, die Lesung wichtiger Neuerscheinungen der Weltliteratur waren für die nach geistiger Kost hungernden Hörer nicht weniger wichtig als die Durchsage von Stromabschaltungen und Aufruf von Brot-, Fleisch- und Buttermarken.
Indessen arbeiteten Funktechniker und Programmleute unaufhörlich an der Verbesserung des Rundfunkempfangs. Mit der Entwicklung immer neuer Programmvorhaben ging der Ausbau der Studio- und Sendeanlagen Hand in Hand. Die Einführung des Magnettonbandes gab uns die Möglichkeit, musikalische Aufnahmen wesentlich klangedler zu konservieren als vordem mit dem Plattenverfahren. Die erste sogenannte Bandaufnahme war darum auch für Radio Bremen ein historisches Ereignis, das wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.
In den folgenden Jahren wurden die Grundzüge des Radio Bremen Programms, wie es heute für unsere Hörer bekannt und vertraut ist, geschaffen. Hörspiel, Wortsendungen, Musik, Unterhaltung und Schulfunk nahmen ihren Platz ein. Immer war den Programmgestaltern von Radio Bremen die Aufgabe gestellt, mit geringen Mitteln Gutes zu leisten und den Mangel an Geld durch Reichtum an Ideen zu ersetzen. Diesen Mangel an Geld verspürten wir persönlich allerdings erst, als durch die Währungsreform der Überhang an wertlosem Geld, den der Krieg hinterlassen hatte, beseitigt wurde. Am 19. Juni 1948 verkündete der damalige Senator Heldmann über den Bremer Rundfunk:
Liebe Bremer, das neue Geld ist da. Damit beginnt auch eine neue Zeit.
Ja, es begann eine neue Zeit, auch für den Rundfunk. Denn nun konnte endlich wieder einmal geplant und nach normalen Gesichtspunkten disponiert werden. Die Menschen gingen mit neuem Mut ans Werk, das Erbe des Krieges, dessen Spuren noch allzu sichtbar waren, so schnell wie möglich zu überwinden.
Im Rundfunk war in den Nachkriegsjahren der deutsche Einfluss immer stärker geworden. Und im Jahre 1949 entschlossen sich die Amerikaner, Radio Bremen ebenso wie die Rundfunkanstalten der übrigen Länder ganz in deutsche Hände zu übergeben. Nachdem die bremische Bürgerschaft die notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen hatte, übernahm Bürgermeister Kaisen am 5. April Radio Bremen offiziell in deutsche Obhut.
Wenn heute die offizielle Übergabe des Bremer Senders erfolgt, so ist wiederum eine neue Vollmacht in deutsche Hände gelegt, die gleichzeitig für uns eine verpflichtende Verantwortung in sich birgt.
Radio Bremen hat sich in den vergangenen Jahren dieser Verpflichtung gestellt. Unter der Führung seines Intendanten, Walter Gerdes, der von dem neu gebildeten Rundfunkrat in seinem Amte bestätigt wurde, begann nun die entscheidende Phase des Auf- und Ausbaus unseres Senders. Am 20. Juli 1950 konnten wir aus der provisorischen Funkvilla in ein neues, modern eingerichtetes Funkhaus ziehen. Damit war der Weg frei für die Verwirklichung neuer, anspruchsvollerer Programmpläne. Die seit Jahren von Radio Bremen besonders gepflegten Heimatsendungen wurden erweitert und einer besonderen Abteilung anvertraut, deren Aufgabe es sein sollte, die vielfältigen Kräfte und Strebungen der niederdeutschen Volkskultur nicht nur zu beobachten und zu spiegeln, sondern durch neue Impulse und Anregungen wegweisend zu fördern.
Einer der ersten, die als Solisten des neuen Heimatfunks Anklang und Zustimmung fanden, war der volkstümliche Sänger Richard Germer.
Da wär mal'n Kat, die Hans dirt. Dort hat sich Sülbens in versnährt. Fährmol um Bug, fiefmol um Kopf, so hüng die Katz sich Sülben ob. Dort wär mein Hund, die freit so dull, dem Pansen bitt an den Hals lock voll. Hey, freit und freit und mit dem Maul, das lockt der Hund sich Sülben doll.
Die Bemühungen des Heimatfunks, Maßstäbe zu setzen und das erreichbar Mögliche an Stoff und Gestaltung im Bereich der Pflege der plattdeutschen Sprache zu demonstrieren, wurde am deutlichsten auf dem Gebiet der plattdeutschen dramatischen Dichtung. Hier zeigte die niederdeutsche Hörspielfassung der berühmten Lillofee von Manfred Hausmann mit der Musik des Bremer Komponisten Ludwig Roselius neue Wege.
In Flandern, in Moor, singt Herr Holewien, wie in Skagerrak Rasmus brüllt. Ich hab es Spiel ob mein Figelin, wo dreht an de Verse nüll. Fief Miel no Bremen kömmt Brag, schön und bunt, dat wurde dur Wiedlöf die Geid. Dur lichten old Brick an deibsten Grund, heit mit Nomen Standhaftigkeit.
Mit der steigenden Programminitiative wuchs auch die Zahl der Hörer draußen in den nicht-bremischen Gebieten, die den Sender und sein Programm besser und weiter hören wollten. Eine Spende der Amerikaner ermöglichte im Sommer 1951 den Bau eines neuen, stärkeren 20 Kilowatt Mittelwellensenders, der die Stimme des Bremer Rundfunks nunmehr bis an die holländische Grenze und an die Westküste Schleswig-Holsteins trug. Der verstorbene Bundestagspräsident Hermann Ehlers kam zur Einweihung dieses Senders eigens aus Bonn nach Bremen und sagte:
Wenn wir meinen, dass die geistigen und geistlichen Dinge keine Nebensächlichkeit, sondern ein zentrales Fundament unseres Lebens sind, dann müssen wir wünschen, dass ein Rundfunksender sich dieser Aufgabe stellt und zu dieser geistigen Auseinandersetzung etwas beiträgt. Das hat der Bremer Sender getan, dafür danken wir ihm, und dass er es in Zukunft tun kann und dass er die Mittel dazu hat, das zu tun, scheint mir eine Notwendigkeit zu sein.
Die Stellung des Bremer Rundfunks schien nunmehr gefestigt. Innerer und äußerer Aufbau hielten miteinander Schritt. Aber ein Sorgenkind blieb nach wie vor die Finanzierung des laufenden Betriebes, die durch die Einnahmen aus den Hörergebühren des kleinen Landes Bremen nicht zu decken war. Nach wiederholten, immer wieder gekündigten Übergangslösungen gelang es endlich Ende 1951, eine gewisse Sicherung der finanziellen Grundlagen zu erreichen.
Deutschland hatte sich inzwischen aus den Trümmern des Krieges zu neuer wirtschaftlicher Blüte erhoben. Mit ihr waren auch wieder Theater und Konzertsäle neu erstanden. Der Rundfunk, der den Menschen in der ersten Nachkriegszeit ein Helfer in seelischer Not und Einsamkeit gewesen war, musste sich jetzt auf ein immer anspruchsvolleres Hörerpublikum einstellen.
Auf dem Felde der Musik versuchte darum Radio Bremen, durch klärende Gespräche mit bedeutenden musikalischen Persönlichkeiten unserer Zeit, die Auseinandersetzung mit den Werken der zeitgenössischen Musik zu fördern und zu vertiefen. Auch Wilhelm Furtwängler, der verstorbene große deutsche Dirigent, gehörte zu den Künstlern, die bei Radio Bremen zu Gast waren und zu den musikalischen Problemen gewichtig Stellung bezogen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn unsere europäische Musik überhaupt noch fortgesetzt werden kann, das nur von Menschen geschehen kann, die die Konventionen und Begriffsverhärtungen, die in Bezug auf alle große Musik, besonders in den letzten Jahrzehnten überhand genommen haben, nicht kennen und von neuem anfangen. Und das ist die Jugend. Nichts ist wichtiger, als dass die Jugend unmittelbar an die große Musik herangeführt wird. Wichtig sowohl für sie wie für den Bestand dieser Musik selber. Für die Leute freilich, die intellektuelle Kontrolle über vollmenschliche Hingabe an ein Kunstwerk stellen, ist alle Kunst im tieferen Sinne überflüssig. Kunst ist ein Ausdruck der Liebe. Wer die Liebe negiert, negiert auch die Kunst. Die Jugend aber glaubt noch an die Liebe.
Neben Furtwängler standen zahlreiche weitere schöpferische Künstler vor dem Bremer Mikrofon. Um in den Reihen Komponisten in eigener Sache oder Komponistenprofile Auskunft über ihre oder über andere schöpferische Leistungen zu geben. Auch in seinem sonstigen Musikprogramm bemühte sich der Sender, den Hörern vor allem jene Gebiete zu erschließen, die im Konzertsaal nicht oder unzureichend Berücksichtigung finden. Dies gilt ebenso für die Musikschätze vergangener Zeiten wie auch für die Tonschöpfungen der Gegenwart. In besonderen, dem zeitgenössischen Musikschaffen gewidmeten Konzertwochen, die unter dem programmatischen Titel »Wege zur neuen Musik« veranstaltet wurden, fand dies Bemühen um die Förderung der Beziehungen zwischen Tonschöpfer, Werk und Hörer seinen wesentlichsten Niederschlag. Zahlreiche Werke wie »Das Konzert für Orchester und Klavier« von Hugo Distler erlebten über unseren Sender ihre Uraufführung.
Zur Verwirklichung der wachsenden musikalischen Aufgaben war inzwischen ein eigenes Radio Bremen Orchester als Klangkörper geschaffen worden, dessen Aufgabenbereich sich von der gehobenen Unterhaltung bis zu den anspruchsvollen Werken der ernsten Musik erstreckte.
Ostern 1952 konnte Radio Bremen seinen Hörern eine neue, wesentliche Erweiterung seiner Programmleistung bekannt geben. Wie alle deutschen Sender hatte Radio Bremen Ende 1951 mit der Errichtung von Ultrakurzwellenstrahlern begonnen und damit die Voraussetzung für die Durchführung eines zweiten Programms geschaffen. Damit erhielten die Hörer, die seit Jahren kaum noch zu einem ungestörten Fernempfang über Mittelwelle gelangen konnten, eine neue Möglichkeit der Programmwahl. Wir aber waren glücklich, dass wir endlich die sich oft so widersprechenden Wünsche unserer Hörer in unseren beiden Programmen gleichzeitig befriedigen konnten.
Die Normalisierung des Lebens in Deutschland brachte aber nicht nur Segnungen, sondern auch Gefahren. Die Menschen glaubten, durch Hast, leere Betriebsamkeit und Zerstreuung die verlorenen Jahre des Krieges aufholen zu können. Radio Bremen hatte es daher als seine Aufgabe betrachtet, dieser Entwicklung entgegenzuwirken und mit den Mitteln des Rundfunks selbst, neben der sicher notwendigen Entspannung und Unterhaltung, zu Besinnung und Sammlung aufzurufen. Von Persönlichkeiten wie Stefan Andres, Karl-Heinrich Waggerl, Friedrich Dessauer oder dem leider verstorbenen liebenswürdigen Plauderer Ernst Heimeran gestaltet, regte der Rundfunk Ruhefunk, eine Sendereihe von Radio Bremen, die Hörer an, Wort und Klang einmal frei von der Nervosität des modernen Lebens, gesehen und gebündelt durch eine überragende Persönlichkeit aufzunehmen. Besinnung aus dem Geistigen brachten auch Lesungen aus dem Werk bedeutender Dichter wie Bernd von Heiseler.
Es ist der Sinn der Dichtung, Trost zu bringen. Wenn gar kein Trost von ihr kommt, ist sie nicht Dichtung. Ich weiß, dass eine Behauptung wie diese anstößig ist in heutiger Zeit. Denn unsere Zeit hat einen merkwürdigen Ehrgeiz, ihr Leid als ungeheuer und einmalig, wie sie so gern und so falsch sagt, anerkannt zu wissen und sich nur ja nicht darüber trösten zu lassen. Es ist, als nehme man ihr etwas Kostbares weg, wenn man ihrem Leid einen Trost entgegensetzen will. Ich habe schon viel über diesen neumodischen Stolz auf das Leiden nachdenken müssen und habe gefunden, dass er im Grunde eine unheimliche Erscheinung ist, durch die sich eine Verkehrung des rechten Lebenssinnes anzeigt. Angesichts dessen sage ich also nochmals, Dichtung ist dazu da, um zu trösten.
Einen anderen Weg, die Hörer durch thematisch geschlossene Sendefolgen zum aufmerksamen Mitdenken zu erziehen, stellte die an die Tradition der ehemals in Bremen erschienenen Zeitschrift Die Böttcherstraße anknüpfende Reihe eines akustischen Journals dar, in dem bedeutende europäische Geister zu Fragen und Problemen der Zeit Stellung nahmen.
Sie werden sicher bemerkt haben, verehrte Hörer, dass sich in unserem Programm übergeordnete geistige Linien und geschlossene Sendereien als besondere Merkmale abzeichnen. Und tatsächlich ist das Bremer Programm in einen Spannungsbogen eingeschlossen, als dessen natürliche Pole, Heimat und Welt, bezeichnet werden können. Als Sender der Handels- und Hafenstadt Bremen zur Weltaufgeschlossenheit verpflichtet, als Stimme des niederdeutschen Küstenraums auf das engste mit den Menschen der Landschaft verbunden, fanden die Bemühungen um eine sinnvolle thematische Ordnung ihren sichtbarsten Ausdruck in der Reihe der europäischen Wochen, die wir 1950 mit Holland begannen und in der bis jetzt 8 Länder des europäischen Kontinents unseren Hörern nahegebracht wurden.
Der schwedische Reichsmarschall umriss in seiner Eröffnungsansprache zur schwedischen Woche eindrucksvoll die Aufgabe dieser Wochen.
Der Gedanke, zu dessen Verwirklichung heute ein erster Schritt getan wird, soll die Zusammenarbeit und das gegenseitige Verstehen der Völker auf andere Weise fördern. Radio Bremen will eine ganze Woche dazu verwenden, den deutschen Hörern ein Bild vom kulturellen Leben in Schweden, vom schwedischen Alltag und vom schwedischen Lande zu geben. Dieser Gedanke ist in Schweden warm begrüßt worden. Er bedeutet im heutigen Europa einen Schritt in der richtigen Richtung und dient einem guten und hohen Ziel.
Nach den Schrecken des vergangenen Krieges klingen solche Worte wie eine Mahnung und Hoffnung zugleich, dass in der Zukunft die europäischen Völker das Gemeinsame ihres Schicksals stärker erkennen als das Trennende.
In unseren europäischen Wochen wurde der Versuch eines solchen Brückenschlages zwischen den Herzen der Völker unternommen, indem wir in jeweils über 90 Sendungen in wechselnder Sicht Land und Geschichte, Mensch und Kultur, Probleme und Hoffnungen in eine neue persönliche Beziehung zu unseren Hörern brachten.
Die Beschäftigung mit der europäischen Aufgabe dieser Wochen machte uns aber auch klar, dass die Entscheidung darüber, ob sich eine solche Einsicht in den Völkern durchsetzt und damit für das Zusammenleben bestimmend wird, bei der Jugend liegt.
Darum hat sich auch der Schulfunk von Radio Bremen bewusst in den Dienst dieser so notwendigen politischen Erziehung der Jugend gestellt. In Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und den Parlamenten wurde die Sendereihe »Du und der Staat« entwickelt, in der Minister, hohe Beamte, Abgeordnete und Diplomaten den jungen Hörern Einblick in ihre Arbeit vermitteln. Der Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer unterstrich in einer persönlichen Ansprache an die Jugend die Bedeutung dieser Erziehungsarbeit.
In einigen Jahren habt ihr das Alter erreicht, in dem durch die Verfassung und durch viele Gesetze euch das Recht gegeben wird, an der Ordnung der öffentlichen Angelegenheiten mitzuarbeiten. Dem Recht steht eine Pflicht gegenüber. Und wenn ihr das Recht bekommt, an der Regelung der öffentlichen Angelegenheiten mitzuarbeiten, habt ihr auch die Pflicht, das zu tun.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rundfunk und also auch Radio Bremen überschätzt nicht die Rolle, die ihm seine Eigenart und Wirkungsmöglichkeit zuweisen. Wir haben selbstverständlich nie die Aufgabe vernachlässigt, unseren Hörern auch die vielbegehrte leichte Kost der beschwingten Unterhaltung anzubieten. Aber über allem steht doch und immer wieder das Bewusstsein um die Verantwortung, der Rundfunk angesichts der Zerrissenheit und Lebensangst der Menschen unserer Zeit ausgesetzt ist. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, dem Menschen in dieser Unsicherheit helfend und klärend zur Seite zu stehen und glauben noch an die Kraft der starken, gesammelten Persönlichkeit, die sich der lärmenden, entnervenden Propaganda entgegenzustemmen vermag. Friedrich Dessauer, der große Röntgenforscher und Philosoph, ist einer dieser wenigen und wir lassen ihn immer wieder zu Worte kommen, wie hier in seinem Vortrag Erbe und Verpflichtung des Abendlandes.
Wir sind doch Abendländer. Dieses Erbe wollen wir doch bewahren. Wir wollen es doch nicht in Skepsis der Zeit, in nihilistischem, verzweifeltem Denken, in Verlust des Sinnes opfern. Die Gefahr des Abendlandes ist nicht seine äußere Zertrümmerung, sondern seine innere Zwiespältigkeit. Die Zeitkritik beschwert sich immer über die Nöte der Zeit. Ist es nicht viel besser in einer heutigen Wohnung wie in einer primitiven, etwa des Mittelalters? Und ist die Vermassung etwa der Pharaonensklaven, die die Pyramiden bauten? Oder derjenigen Hörigen, die die mittelalterlichen Burgen, Paläste und Kathedralen bauten, nicht schrecklicher gewesen als die eines heutigen Industriearbeiters? Er ist nicht vermasst. Wer nüchtern in die Vergangenheit schaut, graut sich vor ihr und flieht in die Gegenwart. Wobei nicht geleugnet wird, dass auch unser Leben voll Mühsal und Beschwerde ist. Das ist nun einmal irdisches Schicksal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, verzeihen Sie, wenn wir im Verlaufe der Sendung ein wenig ernster geworden sind. Wir wollen Ihnen aber darum, damit das Porträt unseres Senders nicht einseitig wird, zum Schluss mit ein paar Strichen auch jene Seiten unserer Arbeit zeigen, denen wir nicht zuletzt unsere Popularität bei den Hörern verdanken, mit denen wir im Übrigen durch Diskussionsgespräche, öffentliche Veranstaltungen und nicht zuletzt durch unseren von Tausenden besuchten Tag des Bremer Rundfunks stets enge Tuchfühlung gehalten haben.
Zu den Sendungen, die nicht nur in Bremen, sondern auch im übrigen Bundesgebiet zu einem festen Begriff geworden sind, gehört zweifellos unser Hafenkonzert, das wir regelmäßig aus einer der norddeutschen Küstenstädte übertragen und in dem es immer wieder nach Teer und Tang riecht, wenn von Bord eines Dampfers ein seemännisches Gespräch oder das vertraute Schifferklavier erklingt.
Neben diesem Seehafenkonzert hat sich als jüngerer Spross noch das Flughafenkonzert eingestellt, das die Hörer auf die wachsende Bedeutung dieses zweiten Bremer Schlüssels zur Welt aufmerksam macht.
Ein bremisches Kleinod ist auch unser sonntägliches Rathauskonzert geworden, das durch über 100 Übertragungen zu den volkstümlichsten Sendungen unseres Programms gehört. Es findet 14-tägig in der ehrwürdigen, mit alten Korken behangenen Halle des alten Bremer Rathauses statt. Mit ihm, diesem Rathauskonzert, rundet sich das Bild von Radio Bremen, das soeben seinen 10. Geburtstag feiern konnte, und wir hoffen, dass Ihnen der Bremer Rundfunk, von dem Sie über die Deutsche Welle sicher schon manches Programm gehört haben, durch dieses Porträt ein wenig vertrauter geworden ist. Wir verabschieden uns von Ihnen mit einem echt bremischen Gruß, einer Bremer Ratsherrenserenade, die für Sie unser Radio Bremen Orchester spielt, und sagen Ihnen damit auf Wiederhören.